eine juristische und persönliche Abhandlung anhand der Bibel. Mir war das wirklich ein Anliegen, dass ich da einfach einmal drüber spreche. Wir hatten vor einigen Wochen einmal über den Heiligen Geist gesprochen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man auch versteht, wie das eigentlich funktioniert, dass ein Mensch zu Gott kommen kann, oder? Das ist eine entscheidende Frage. Wir hatten gestern und vorgestern so eine Vertriebstagung. Und da versuche ich auch immer wieder mal, wenn es möglich ist, mit Menschen über Gott zu sprechen. Und du merkst einfach, wie das total abprallt manchmal. Wie sie auch gar nicht verstehen, um was es geht manchmal. Und ich denke, das ist mit euch mit Sicherheit auch schon so gegangen. Also mir persönlich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an die Zeit, als ich noch kein Christ war, als ich Gott noch nicht nachgefolgt bin. Da war das für mich einfach nicht reell. Das war auch nicht interessant. Das war nicht etwas, was mich angezogen hat. Es war einfach weit weg. Und deswegen möchte ich mit euch heute das nochmal untersuchen. Wie kann ein Mensch zu Gott kommen? Was sagt da die Bibel drüber? Und das ist ganz wichtig, dass es auch juristisch abgehandelt wird, also rechtlich. Weil wir möchten nicht irgendeinen Schmarrn erzählen. Weißt du, wenn du mal vor Gericht stehen wirst, da geht es dann wirklich um Gesetz. Und ist ein Gesetz gebrochen worden, ja oder nein? Und wenn es gebrochen worden ist, dann bezahlt man dafür. Oder Strafe. Ja. Kennen wir bei uns aus der Gesellschaft. Ich bin dankbar, dass wir noch ein einigermaßen funktionierendes Rechtssystem in Deutschland haben. Und ist bei Gott nicht anders. Ja. Und deswegen dieses Thema einmal. Ich möchte einfach mal so ein paar Grundwahrheiten einfach darlegen. Gott und der Mensch. Der Mensch ist von Gott erschaffen worden. Und Gott liebt seine Schöpfung. Er liebt uns Menschen. Er hat die Erde erschaffen, er hat die Tiere erschaffen. Vorhin von Fridays for Future gesprochen. Deswegen sollte es eigentlich für einen Christ auch eine normale Sache sein, dass er verantwortlich in dieser Schöpfung auch lebt. Ja. Und eine ganz wichtige Sache ist auch, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will. Also, er will nicht getrennt von uns leben. Es ist eine natürliche Sache. Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen. Und eigentlich wäre es so gewesen, dass er mit uns im Paradies leben will. Tägliche Gemeinschaft mit uns hat. Und da ist etwas schiefgelaufen. Interessant ist, wenn man sich mal so in der Welt umschaut. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Das lesen wir im Buch Prediger. Und der Mensch sucht Gott. Beweise gibt es genügend in der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Religionen es auf der Welt gibt. Also wenn man die indischen Religionen mit dazu nimmt, wahrscheinlich Millionen. Wenn man jetzt die zusammenfasst im Hinduismus und die ganzen Götter, die es im Hinduismus gibt, als eines, dann werden wir von Tausenden reden, mit Sicherheit. Also der Mensch versucht zu ergründen. Er hat diese geistliche Wahrheit in sein Herz von Gott hineingelegt bekommen. Ist aber ein Problem da. Er kommt immer nur bis zu einer gewissen Grenze und da prallt der Mensch ab. Das sieht man, weil selbst in den verschiedenen Religionen, die es in der Welt gibt, furchtbar, was da passiert, was die Menschen sich untereinander antun. Und wenn es einen Gott gibt, dann muss dieser Gott doch allmächtig sein, muss liebevoll sein, muss gerecht sein. Aber das, was ich in den Religionen der Welt sehe, ist mitnichten so. Und das Problem nennt die Bibel Sünde oder Zielverfehlung. Das heißt, der Mensch lebt nicht so, wie Gott es eigentlich will. Und das wird dem Propheten Jesaja ganz trefflich gesagt. Eure Sünden haben eine Trennung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Also eine Trennung, eine Kluft, wo der Mensch nicht überwinden kann. Das ist auch noch eine Aussage der Bibel. Die Bibel sagt, ein Mensch, der in Sünde stirbt, der wird auch in der Ewigkeit von Gott getrennt sein. Also ein Mensch, der in Trennung hier auf der Erde lebt von Gott, der wird auch in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und das nennt die Bibel geistlichen Tod oder Tod. Ich weiß nicht, wer die Geschichte da jetzt gleich einordnen kann, was da passiert ist. In Tirol, wo ein betrunkener junger Mann mit Riesengeschwindigkeit in eine Ortschaft reingefahren ist, wo gerade eine Jugendgruppe oder eine Gruppe mit jungen Menschen über die Straße gegangen ist in ein Hotel. Und es sind 7 Menschen umgekommen. 7 junge Menschen, 7 junge Leben einfach ausgelöscht worden. Ja. Viele, viele schwer verletzt noch. Und die Frage ist, wie geht man mit so etwas um? Ja? Weil wenn man jetzt sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, also Gott verurteilt Menschen eines Tages einmal. Und wenn wir fragen, warum muss Gott das tun? Dann frage ich mich, ja, was würdet ihr jetzt sagen, wenn Gott Richter ist? Warum darf Gott kein Auge zudrücken? Dann möchte diese Geschichte hier aufgreifen und sagen, wenn jetzt der Richter der Vater wäre von dem, der hier gefahren ist, wäre das in Ordnung, wenn der ein Auge zudrückt? Mit Sicherheit nicht. Es wäre nicht gerecht. Es wäre nicht dem aktuellen Gesetz recht gesprochen. Und das Schlimme ist dabei, wenn wir jetzt wieder zurück zur Bibel gehen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen gesündigt haben. Da ist kein einziger. Alle sind abgewichen von dem, was Gott eigentlich für uns Menschen mal gedacht hat. Alle. Wir hatten eine interessante Unterhaltung bei dieser Vertriebstagung gestern. Da haben wir am Ende noch haben wir zusammen gegessen in dem Lokal, wo wir auch die Seminarräume hatten. Und da hat einer erzählt, der war aus der ehemaligen DDR, ist bei uns Vertriebsmann, und der hat erzählt, wie das war, wenn man da zu schnell gefahren ist. Er hat einmal erzählt, da war er ganz stolz irgendwie drauf, aber ein bisschen, zumindest stolz, dass er den Geschwindigkeitsrekord in, ich weiß nicht mehr, Jena oder wo gebrochen hat mit 96, wo er eigentlich nur 50 fahren durfte. Hat er so erzählt und dann hat er erzählt, da haben sie ihn gleich erwischt und er hat sofort in seinem Führerschein, war das wohl so, dass die da Balken reinbekommen haben. Und er durfte nur noch bis nach Hause fahren und dann musste er das Auto abstellen und den Führerschein in die nächste Polizeidienststelle bringen. Also hat er so ein bisschen erzählt, gell? Und war einfach interessant, gell? Und er hat gesagt, ja, das ist irgendwie komisch, du kannst das ganze Jahr gut durch die Gegend fahren, 100 Mal über grüne Ampel fahren und dann einmal über Rot und dann bekommst du sofort deinen Führerschein weggenommen. Gell? Das hat er so erzählt, das war irgendwie interessant. Gell? Dann habe ich gesagt, wissen Sie, genau so ist es bei Gott. Gell? Viele Menschen sagen, Mensch, ach, ich lebe doch gut, warum soll Gott mich verurteilen? Gell? Aber es ist genau dasselbe. Gell, wenn du nur eine Sünde begangen hast in deinem Leben, dann wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Und das war irgendwie so ein cooles Bild, wo ich mir da festgehalten habe. Und das sage ich jetzt einfach so, vielleicht gehen irgendwelche Zahnräder im Gehirn los bei den anderen. Ich weiß, sind aber jetzt nicht drauf eingegangen. Aber ist ein gutes Bild darauf. Weißt du, du kannst nicht sagen, meine guten Taten wiegen meine schlechten Taten auf. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist das Urteil. Und alle Menschen haben gesündigt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja furchtbar. Wie kann dann ein Mensch zu Gott kommen? Und warum tut Gott nichts? Gott ist ja nicht nur Richter, sondern er nennt sich auch Vater der Menschen. Er liebt die Menschen auch. Und Gott hat etwas getan. Jesus ist gekommen, das ist sein Sohn, um zu suchen, was verloren ist. Also Gott hat seinen einzigen Sohn hier in diese Welt geschickt, um zu suchen, was verloren ist. Und das ist auch der Weg. Das heißt, wenn wir vorhin hier jetzt die Versuche der Menschen hatten, hier zu Gott zu kommen, ist Gott entgegengekommen durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns Menschen, um zu suchen, was verloren ist. Und wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, dann hat Jesus der keine Sünde kannte, Jesus, hat er, also Gott, für uns zur Sünde gemacht. Steht im 2. Korintherbrief, wer das nachschlagen will. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Weißt du, wenn du eine große Geldstrafe bekommen würdest, vor einem Gericht aufgebrummt, dann musst du das bezahlen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wenn aber jetzt jemand im Publikum aufsteht und sagt, ich möchte für den bezahlen, ich möchte für dich bezahlen, dann kannst du von dieser Strafe freigesprochen werden. Und genau das ist passiert, als Jesus hier auf die Erde gekommen ist. Er hat keine Sünde gekannt, ist für uns ans Kreuz geschlagen worden und hat für die Sünde bezahlt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber in Jesus Christus ist diese Sünde weggenommen. Und das Schöne ist, diesen Vers, der Lohn der Sünde ist der Tod, den lesen wir in der Bibel. Aber der bleibt nicht so für sich alleine stehen, sondern das ist immer, wenn von Sünde und Tod und Bestrafung die Rede ist, wie wenn Gott nicht an sich halten möchte, da kommt dann sofort der zweite Teil mit dazu. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Weißt du, Gott möchte uns nicht allein mit dieser Not, mit dieser Strafe alleine lassen, sondern er möchte, dass wir von dieser Gnadengabe, von diesem Gnadengeschenk, ja, dass wir das in Anspruch nehmen. Das wünscht sich Gott von uns. Richterspruch. Wenn du jetzt dieses Geschenk von Gott angeboten bekommst, in Jesus Christus, und du weißt, dass du unter diesem Richterspruch, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, stehst, dann sind zwei Dinge notwendig. Einmal Schuldanerkennung und zum Zweiten dieses Geschenk anzunehmen, oder? Weißt du, du kannst natürlich, wenn du vor Gericht stehst, und das erlebt man oft vor Gericht, ich war jetzt ein paar Mal so über die Firma schon vor Gericht, also nicht, zum Glück nicht selber angeklagt, aber das ist eine ganz interessante Stimmung da. Also da ist plötzlich kein Platz mehr für, dass da einer sagt, ja, ich hab doch nichts gemacht. Der Richter sagt knallhart, schwarz-weiß, ganz ruhig, was dessen Schuld ist. Dann kann noch sein Anwalt versuchen, ihn irgendwie so zu verteidigen, aber am Ende gibt es hoffentlich einen gerechten Richterspruch. Und der kann dann sagen, ja, das interessiert mich nicht, lieber Richter, was du jetzt da sagst. Das interessiert mich nicht, dass ich für 5 Jahre ins Gefängnis soll. Interessiert mich nicht. Interessiert es den Richter, wenn er das sagt? Nein, interessiert ihn nicht. Der kommt seine 5 Jahre ins Gefängnis. Und genauso ist es auch für uns, wenn wir die Schuld, die wir vor Gott haben, dass wir einfach ohne ihn leben, das ist die Schuld. Weißt du? Wenn wir das nicht anerkennen, das nützt nichts. Eines Tages werden wir mal, und zwar jeder Mensch, vor einem Gericht stehen. Gericht Gottes. Man nennt es der große weiße Thron. Wo alle Menschen mal erscheinen werden. Ja? Und da kannst du nicht mehr sagen, ja, das interessiert mich nicht mehr. Interessant ist, dass die Bibel auch sagt, dass da auch keiner eine Entschuldigung dann irgendwo mehr vorbringt. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Wenn du vor Gott stehst, und da ist Gott, der alles weiß, was du in deinem Leben gemacht hast. Weißt du, in der Bibel ist da die Rede davon, dass Bücher aufgeschlagen werden, wo die Werke der Menschen aufgeschrieben sind. Alles. Das, was du getan hast, was niemand gesehen hat, wo du im Dunkeln getan hast, wo du gedacht hast, schlimme Gedanken. Alles das ist in diesen Büchern aufgeschrieben. Und nach denen wird ein Mensch verurteilt werden. Außer er nimmt dieses Gnadengeschenk in Jesus Christus an. Ich habe die Stelle im Epheserbrief einmal aufgeschlagen, in Kapitel 2, Vers 8. Da heißt, aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben, also wir müssen das annehmen. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Oder Gottes Geschenk. Das ist ein Geschenk von Gott. Und das ist wie bei Weihnachtsgeschenken, Weihnachten ist nicht lang her. Wenn du ein Geschenk zu Weihnachten bekommst, hast du erst dann was davon, wenn du dieses Geschenk annimmst und auspackst. Dann gehört es dir. Wenn du das unter Baum liegen lässt, nützt dieses Geschenk niemand. Also du musst dieses Geschenk annehmen. Jetzt haben wir aber auch ein Problem. Wir haben vorhin gehört, diese Sünde, die macht eine Trennung zwischen uns und Gott. Und das, was ich euch jetzt erklärt habe, der ganze Punkt hier, das war die juristische Seite. Also wie ein Mensch angenehm werden kann vor Gott. Das habe ich meinem Papa schon ein paar Mal erklärt, der noch nicht Christ ist. Ich hoffe, dass er noch den Schritt macht. Er hat es verstanden, verstandesmäßig. Aber er hat es nicht angenommen. Aber wie kann ein Mensch es verstandesmäßig verstehen, also wie es juristisch abläuft, vor Gott eines Tages mal, dass er vor Gott steht und verurteilt werden wird, wenn er nicht dieses Angebot von Jesus annimmt und das ablehnen. Das möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Das Problem ist nämlich nicht, dass du das mit deinem Kopf her annehmen musst, sondern ganz ein anderes Problem. In der Bibel steht im 1. Korintherbrief in Kapitel 2, Vers 14, ich weiß nicht, ob es alle lesen können, was da unten steht. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was Gottes ist. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was Gottes ist. Also das heißt, ein Mensch, so wie er jetzt hier, wie wir jetzt hier stehen und auf der Erde leben, der nimmt nicht an, was Gottes ist. Was heißt das? In dem Vers steht im Nebensatz, denn es ist ihm eine Torheit. Aber es kommt ihm wie Unsinn vor. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also Dinge, die von Gott kommen. Gottes Wort, weißt du? Du redest mit deinen Kollegen über Gott und du merkst irgendwie, das ist wie wenn die so eine Gore-Tex-Jacke anhaben und du versuchst, die nass zu machen. Es perlt einfach an denen ab. Du denkst, jetzt habe ich das so gut erklärt, warum verstehen die das nicht? Warum wollen die das nicht annehmen? Warum? Naja, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Von unserem natürlichen Menschen her haben wir keine Chance. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was Gottes ist, weil, und das ist die Erklärung im Epheserbrief in Kapitel 2, da waren wir gerade eben schon, da gehen wir jetzt in der erste Vers rein, ich möchte mit euch vorlesen, schreibt der Paulus an die Epheser, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also Paulus schreibt an die Epheser und sagt, ihr wart tot in Vergehungen und Sünden. Was meint er damit? Meint er den körperlichen Tod? Nö, weil die haben ja nur gelebt, offenbar konnte er nur mit ihnen kommunizieren. Sondern er meint den geistlichen Tod. Die waren geistlich tot, natürliche Menschen. Weißt du, was haben wir gerade gelesen? Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was Gottes ist, weil das geistlich ist. Das heißt, wenn jemand geistlich tot ist, dann kann er die ganzen Dinge, die du ihm erzählst, gar nicht verstehen. Versteht er einfach nicht. Er ist geistlich tot. Ich erinnere mich noch gut, und ich habe das bestimmt schon ein paar Mal erzählt, aber ich fand das so ein gutes Beispiel. Wenn ein Mensch gestorben ist, körperlich gestorben ist, und du tust immer ganz leckere Schnitzel vor die Nase halten, da passiert nichts, weil er wird das nicht. Also, wenn ich ein leckeres Schnitzel rieche, Putenschnitzel bitte, dann läuft bei mir richtig Wasser im Mund zusammen. Also ich bin da so. Meine Frau sagt immer, ja, wenn du nichts zu essen kriegst, bist du ziemlich schlecht drauf. Und wenn ihr was riecht, ich bin einfach so ein Mensch, da läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen. Macht es bei einem Menschen, der tot ist. Da passiert nichts, ja, weil er tot ist. Und das ist dasselbe Prinzip hier. Wenn du einen Mensch geistlich erreichen willst, also einen Mensch für Gott erreichen willst, ihm das Evangelium erklärst, Blenden erklärst, ein Traktat gibst, passiert gar nichts. Wenn er in seinem natürlichen Dasein bleibt. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Dass hier eines notwendig ist. Dass hier Gott mitwirken muss. Gott muss mitwirken. Ich weiß nicht, wer schon mal Johannes 3 gelesen hat, wo dieser Nikodemus zu Jesus kommt. Nachts, interessanterweise. und versucht herauszufinden, wer Jesus da wirklich ist. Irgendwie sieht er, er tut Wunder. Er macht Blinde sehend, Lahme gehend. Er hat da Wasser zu Wein gemacht. Und er weiß aus dem Alten Testament, da waren Pharisäer und Schriftgelehrter, dass der Messias genau das tun würde, was Jesus da tut. Und jetzt will er sich aber versichern. Macht es aber nachts, damit er ja nicht von den anderen gesehen wird. Ja. Und das sagt Gott zu ihm, Entschuldigung, Jesus zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Und das geschieht, in der Folge erklärt, wird es ein bisschen erklärt, wer will, kann die Geschichte daheim mal lesen, Kapitel 3. Er erklärt ihm, der Wind weht, wie er will, und so ist es mit dem Geist Gottes. Das heißt, der Geist Gottes muss einen Menschen von der Sünde überführen und von der Gerechtigkeit. Ich habe jetzt einfach hier mal eine Taube, also der Geist Gottes kommt, warum als Taube? Weil es eine Stelle gibt, wo der Herr Jesus, wo der Heilige Geist sichtbar auf ihn kommt, wo er sich vom Johannes dem Täufer taufen lässt, und da heißt wie eine Taube. Und deswegen habe ich jetzt hier Taube gewählt, aber bitte kein Dogma draus machen. Der Heilige Geist wird die Welt von der Sünde überführen. Und dann ist ein Mensch bereit, weißt du, wenn dann Gott an diesem Menschen arbeitet, dann ist ein Mensch bereit, Gottes Stimme zu hören. Und dann passiert genau das. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, damit meint man die Herzenstür, bei dem werde ich einkehren. Jesus spricht da. Weißt du, und ich weiß es noch sehr gut, in meinem Leben, wie oft Gott das gemacht hat. Wie oft weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es bei ein paar Punkten in meinem Leben gemacht hat. Und da gibt es in Hiob einen interessanten Vers. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich möchte da jetzt auch keine Regel draus machen. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem Menschen, um seine Seele von der Grube zu erretten. Was heißt das? Das heißt, ein Mensch hat in seinem Leben Chancen. Er ist ja geistlich tot. Aber Gottes Geist wird an ihm arbeiten. Und Gott wird den richtigen Moment finden, eine Lebenssituation, wo er nicht mehr weiterkommt, weißt du? Und dann beten andere Christen für ihn, für diesen Menschen. Und Gott erhört Gebete. Und Gottes Geist arbeitet plötzlich an diesen Menschen. Und er wird Situationen geben in seinem Leben. Da steht jetzt zwei oder dreimal, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Ich möchte da jetzt keine Regel draus machen. Aber es steht so im Hiob. Wird auf alle Fälle wird ein Mensch Chancen haben und er wird hören, weil plötzlich durch den Geist Gottes er wach gemacht worden ist. Der Johannes, unser erster Sohn, das weiß ich noch sehr gut, der hat öfters im Schlaf gesprochen. Das war ganz lustig manchmal. Da hast du gedacht, der ist wach. Dann bist du in den Raum gekommen, hast du, was redet da? Weißt du, 2 Uhr nachts. Und wir sind in sein Zimmer reingegangen und hat er da wirklich geredet. So, der ist ja nicht aufgewacht. Ich sage, hallo Johannes, der ist nicht wach geworden. Der hat mich nicht gehört. Er hat einfach geschlafen. So möchte ich mal einen Mensch vergleichen, wie die Bibel sagt, der geistlich tot ist. Er schläft. Aber Gottes Geist kann so einen Menschen wach machen. Und er kann ihn davon überführen, dass es Jesus gibt, dass es Gott gibt, dass er real ist, dass es Sünde gibt, dass sein Leben bisher ohne Gott nicht in Ordnung war. Und das ist das, was wir hier dann lesen. Und da steht dann Gott vor der Herzenstür und klopft an. Und jetzt ist die Frage, und das ist der Punkt, was wir im Epheserbrief in Kapitel 2 gelesen haben. Aus Gnade sind wir errettet. Das ist dieses Gnadengeschenk von Jesus. Diese Tat am Kreuz. Durch Glauben. Und das ist jetzt das, wo unsere Verantwortung hin reinkommt. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet. Wenn wir glauben, das, was uns in dem Moment klar wird, das, was wir gehört haben, vielleicht du hast jemand das Evangelium erklärt, 10-mal wunderst dich, dass er nicht sich bekehrt, aber der erinnert sich dann daran. So war es bei meiner Bekehrung. Ich habe plötzlich, es war ganz interessant, als ich mich bekehrt habe, in dem Moment, wo ich allein in meinem Zimmer war, und es sind plötzlich die ganzen Dinge wiedergekommen, wo wir mal beim offenen Abend in München waren wo jemand zu mir geredet hat über Gott, wo ihr ein Buch gelesen habt, Jesus, unser Schicksal, wo das alles wiedergekommen ist und mir plötzlich ganz klar war, diesen Gott und diesen Jesus Christus, den gibt's. Und ich habe mich für ihn entschieden, mit Freude. Aber ich hätte ihn auch ablehnen können. Und es gab einige Male davor, wo ich das getan habe, wo ich ihn abgelehnt habe, wo ich auch interessiert war, wo ich dann irgendwie gesucht habe, wo ich dann gesagt habe, nö, das ist nichts für mich. Aber um überhaupt in diese Entscheidungsmöglichkeit zu kommen, muss Gottes Geist wirken. Und deswegen braucht ihr nicht frustriert sein, wenn ihr das Evangelium erzählt, Traktate rausgebt. Das werden die natürlichen Menschen bekommen. Aber es wird ein Mosaikstein sein. Es wird etwas sein, wo Gott später benutzt. Vielleicht sogar in dem Moment benutzt. Kann auch sein. Das ist wunderbar, wenn du das merkst, plötzlich wie ein Mensch geistlich wach wird, weil Gott an ihm arbeitet. Das ist super. Und Gott fordert uns auf, uns Menschen auf, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja. Also wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann überleg sehr gut, wenn du an den Moment einmal hinkommst, wo du richtig merkst, wie Gott mit zu dir redet, wie du geistlich wach bist, dann lass die Gelegenheit nicht passieren, sondern ergreif sie beim Schopf und nimm dieses Gnadengeschenk vom Herrn Jesus an. Was heißt Glauben? Wir haben ja gerade gelesen, aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben. Glauben ist eine Wortwurzel, wo es sagt, ein totales Vertrauen haben. Das ist der bekannte Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaube heißt absolut Vertrauen. Und mir hat das Bild so gut gefallen. Gestern hat mir jemand gefragt, ich habe bei der Jugend noch einen Vortrag gemacht über ein anderes Thema, aber da habe ich das mit benutzt, dieses Bild. Und das hat mir deswegen so gut gefallen, weil so kleine Kinder, weißt du, wenn die irgendwo sind, wo es fremd ist und du läufst da mit ihnen, vielleicht sind sie eben so alt wie das Kind hier, ich schätze mal so 3, 3,5 oder vielleicht Simeon ist ein bisschen größer, könnte sein Alter sein. Simeon, der ist umtriebig, der tut bei uns im Haus, weil er das kennt, das Haus, läuft er frei rum und macht alles und will alles erkunden und so. Aber wenn der in der Fußgängerzone geht, da wo viele Leute sind, die er nicht kennt, und sein Papa geht neben ihm, und da kommen plötzlich viele Leute auf ihn zu, was wird so ein Kind machen? Er wird die Hand hochtun und seine Hand in die Hand vom Papa stecken oder von der Mama, weil es genau weiß, da bin ich 100% aufgehoben. Und das ist genau das, was ein Mensch tun muss, um Jesus aufzunehmen. Er muss ihm 100% vertrauen und sagen, Jesus, ich kann nicht alleine hier. Und an dem Punkt muss er kommen. Und an dem Punkt wird ihn Gott auch bringen. An dem Punkt wird Gott jeden Menschen einmal bringen. Und dann ist die Frage, streckt er seine Hand zu ihm aus oder lässt er sie in der Tasche stecken? Ja. Und das ist der Punkt. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Weißt du, das ist nicht nur etwas, so wie es dann bei den kleinen Kindern natürlich auch ist, sobald sie wieder in vertrauter Umgebung sind, weg. eigene Geschichte machen, gell? Sondern es geht wirklich darum, dass du dich selber total zurücknimmst. Dich selbst verleugnest und sagst, ich kann nicht. Mir tut's leid, ich kann nicht alleine hier in dieser Welt zurechtkommen. Und in der Ewigkeit schon gleich gar nicht. Und ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Das steht im Lukas 9, Vers 23, wer das mal nachschlagen will. Da steht auch dieser Vers, denn wer die Welt gewinnen will, der wird sein Leben verlieren. Ja. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird sein Leben gewinnen. Und das Wunderbare, was dann passiert, wenn das jemand macht und wirklich sagt, Herr, ich möchte dir absolut vertrauen, ich möchte mein Leben ab jetzt mit dir leben. Was passiert dann mit dem? Steht im Johannesevangelium, Da steht übrigens die Kapitel 14, 15 und 16, die sind total lesenswert. Da geht es einfach darum, um was dann passiert. Jesus spricht, wenn jemand mich liebt, also ihm vertraut und ihn liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wer ist wir? Jesus und sein Vater, also Gott. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ist irre, oder? Das heißt, ein Mensch, der an dem Punkt war, wo er erkannt hat, er kommt nicht weiter. Und wo das Klopfen Gottes in seinem Leben, an seiner Herzenstür spürt. Und dann Gott die Tür öffnet und ihm absolut vertraut und sein Leben in seine Hände begibt. Passiert genau das. Da kommt Jesus und sein Vater und die machen Wohnung in ihm. Wie? Durch den Heiligen Geist. Durch den Geist Gottes, durch den Geist Christi. Das ist ein natürlicher Mensch, einfach noch einmal. Das heißt, das ist sein Lebensbereich, wo er so hat. Alles Mögliche, sein Beruf, seine Familie, seine Hobbys. Alles einfach, was so in seinem Leben eine Rolle spielt. Und auf dem Thron seines Lebens sitzt sein eigenes Ego. Sein Ich. Und Gott und Christus ist außerhalb von seinem Leben. Er ist geistlich tot. Da ist keine Chance. Er kann da gar nicht hinkommen. Wir haben es gerade vorhin auch nochmal gemacht. Gell? Und wenn ich so die Leben in der Welt so anschaue und auch so einfach sehe, was in der Welt so passiert, dann muss ich sagen, ja, der Mensch ist nicht fähig, ein Leben zu führen, wo etwas Gutes dabei rauskommt. Ist einfach nicht möglich. Was passiert mit einem Menschen, der Jesus aufnimmt und der, wie hier im Galaterbrief, das sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir und der Christus wirklich in sich leben lässt, also groß werden lässt. Da passiert genau das hier. Jesus ist auf dem Thron, das Ego ist nicht mehr auf dem Thron und die ganzen Lebensbereiche, die werden vom Thron von Jesus Christus und seinem Vater, die in uns wohnen, durch den Heiligen Geist, bestimmt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch jetzt natürlich den Gedanken hatte und sagt, mein Leben ist nicht immer so bestimmt vom Thron von Jesus Christus. Oder? Also meins jedenfalls nicht. Nicht immer. Und es hat einfach damit zu tun, dass wir zwar eine neue Schöpfung werden, also möchte man sagen, das ist der natürliche Mensch, das ist jetzt so ein bisschen... Ja. Und das ist der neue Mensch. Die Bibel sagt uns, wir werden etwas ganz Neues. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, der Geist Gottes ist in uns drin. Die Bibel ist da eindeutig. Wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes. Versiegelt. Das ist ein Gottessiegel, das wird nicht mehr gebrochen. Aber wir haben natürlich das Problem, dass man diesen Geist Gottes, ich habe das jetzt einfach, da gab es ein cooles Bild, das habe ich irgendwann einmal gesehen, aber ich dachte, das nehme ich jetzt einfach, schneide ich nicht wirklich so. So, jetzt einfach hier, der Geist Gottes lebt in uns, aber in unserem alten, schwachen Leib. Der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Und das ist das große Problem. Unser innerer Mensch ist eine neue Schöpfung in Christus. Und Christus lebt durch seinen Geist in uns. Aber wir leben noch in unserem alten Leib der Sünde. Und jetzt ist es ganz, das ist eine entscheidende Geschichte. Und das müssen wir wirklich festhalten, wenn wir das jetzt, weil das kann ich mit dem Verstand lösen. Bekehren, da muss Gott mitwirken. Aber das kann ich jetzt mit dem Verstand lösen, aber auch mit Gottes Hilfe. Ist der Kampf der zwei Naturen. Wer mal einen Römerbrief gelesen hat, Römer 6, 7 und 8, da wird es beschrieben in den Kapiteln, der Kampf der zwei Naturen. Dein Fleisch, da habe ich jetzt mal so hässliche Hyäne mal genommen, und hier Gottes Geist, der Löwe von Juda, Jesus. Und das ist ganz entscheidend in deinem Leben, wenn du Jesus gehörst, weil das ist das Entscheidende. Es nützt nichts, wenn du irgendwie probierst, so tolle Sachen zu machen und du gehörst Jesus noch gar nicht. Dann hast du nämlich seinen Geist nicht. Wenn du Gottes Geist hast, dann musst du bloß schauen, dass Gottes Geist in dir, das ist jetzt einfach gesagt, bloß Raum gewinnt. Weißt du? Du kannst ein Gefäß nur einmal füllen. Gottes Geist ist jetzt in dir drin. Aber so viel Raum, wie du Gottes Geist gibst in deinem Leben, den wird er einnehmen. Wenn du ihm alles gibst, wird er alles einnehmen. Und dann werden wir das hier haben, was wir vorhin gehabt haben, dann werden alle Lebensbereiche idealerweise von ihm bestimmt. Aber entscheidend ist, wen fütterst du? Also mit was fütterst du dein Leben? Wir sind halt nun mal in diesem alten Leib. In diesem alten Leib gefangen, solange wir hier auf dieser Erde sind. Eines Tages mal werden wir diesen Auferstehungsleib haben, den auch der Herr Jesus gehabt hat, als er auferstanden ist. Und das muss wunderbar sein. Du hast keine Schwäche mehr. Keine Sünde, die im Fleisch wohnt, weil das Gottes Auferstehungsleib ist. Aber solange wir hier noch auf der Erde leben, kann ich entscheiden, was füttere ich. Ich kann Gottes Geist füttern, also füttern hört sich jetzt blöd an, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, aber welches Tier füttere ich? Die Hyäne, mein Fleisch oder den Löwen? Weißt du, was passiert mit einem Tier, mit der Hyäne? Jetzt mal einfach, haben wir jetzt dieses Beispiel mal genommen, die du nicht fütterst, der du kein Wasser gibst, der du kein Essen gibst. Die wird schwach und schwächer. Ja, die Hyäne kann auch nichts dafür, aber und wird schwach sein. Sie wird keine Rolle mehr in deinem Leben spielen. Und wenn du dein Fleisch nicht fütterst, dann wird es irgendwann mal keine Rolle mehr in deinem Leben spielen. Wenn du aber dein Fleisch fütterst, weißt du, mit Dingen, die dich von Gott wegbringen, dann fütterst du dein Fleisch. Und es wird stark. Und plötzlich hast du so Gedanken wie, ja, wo ist Gott eigentlich irgendwie? Du fängst an, der Bibel zu lesen und hast schon lange nicht mehr gelesen. Monatelang. Und verstehst gar nichts, wenn du es plötzlich liest. Warum? Weil dein Geist ist nicht mehr gefüttert worden mit Gemeinschaft. Vielleicht hast du die Gemeinschaft verlassen. Vielleicht liest du nicht mehr in der Bibel regelmäßig. Du betest nicht mehr zu Gott. Was passiert? Der Löwe wird immer schwacher und schwächer. Er ist noch da, aber er ist schwach. Und das, was du fütterst, das, was du, dem, was du Nahrung gibst, das wird gewinnen. Und das ist beschrieben im Römerbrief in Kapitel 6 bis 8. Diejenigen, die vom Fleisch, die vom Geist getrieben sind, vom Geist Gottes, das sind wirkliche Kinder Gottes. Da kannst du ein wirkliches Kind Gottes sein. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn er hier in deinem Leben herrscht und nicht das hässliche Fleisch. Lass dich vom Geist Gottes leiten und nicht von deinen Begierden und Lüsten. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das finde ich einfach schön. Das habe ich jetzt hier so. Ich habe das, glaube ich, schon mal gehabt in einem anderen Predigt, aber ich fand das so schön, das Bild. Weißt du, alle Segel auf und dann lass Gott reinblasen. Und dann treibt er dich und er wird dich dahin bringen, wo du sein sollst. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du deine Bestimmung erfahrst. Und das ist aber ein Befehl, interessanterweise, im Epheserbrief, in Kapitel 5, Vers 19, werdet voller Geist. Jetzt verstehen manche Denominationen, verstehen das völlig falsch, die sagen dann, ja, man muss noch eine Geistestaufe bekommen, eine Geistestaufe, dass man ja voll Geist wird, aber wir haben vorhin gehört, wir können ja überhaupt erst durch den Geist Gottes uns bekehren und Jesus und sein Vater halten in uns Einzug, wenn wir dieses Gnadengeschenk annehmen. Aber die Fülle, das ist deine Entscheidung. Wie du bist. Bist du voll mit dem Geist Gottes? Was eine Aufforderung hier ist. Und wie geht das? Da steht im Epheserbrief in Kapitel 5, Vers 19 bis 21, Vielleicht, ich lese es vielleicht vor, hier sind die Stichpunkte. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt und sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist etwas. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Rede mit Gott. Geh in Gemeinschaft mit anderen Christen. Weißt, sing mal fröhliche Lieder. Erzähl mal anderen, was wir mit Gott erlebt haben. Und sind wir demütig im Umgang miteinander und tun nicht unser Ich nach oben jagen, sondern dem anderen die Ehre geben. Und dann passieren wunderbare Dinge. Dient einander, ja. Aber mit dem Bild möchte ich mal abschließen. Ich möchte einfach, dass wir verstehen, wie wir zu Gott kommen können, wenn wir noch nicht Gott gehören. Und ich möchte, wenn wir Gott gehören, dass wir auch verstehen, wie wir voll Geistes werden können, wie diese Wohnung, die Jesus und sein Vater in uns eingenommen haben, ja, ihm Raum geben. Die Wohnung ist unser Leib, dann geben wir ihm den Raum, den er verdient. Ich habe noch eine Geschichte zum Abschluss. Kannst du zumachen, der Projektor? Dieses eine Buch, wo ich empfohlen habe, das stinkt hier im Kofferraum, heißt es im Deutschen, im Englischen heißt es Laughing Matters, also das ist so ein doppeldeutiges Wort, das heißt Laughing Matters, das heißt Dinge, wo es um Lachen geht oder Lachen ist ganz wichtig im Leben. Naja, der hat ein Buch geschrieben, der Autor, für diejenigen, die ihn nicht kennen, der Phil Calloway, der ist verheiratet. Der hat eine Frau, die eine ganz seltene Krankheit hat und hat drei Kinder. Und diese seltene Krankheit, die führt im Normalfall zum Tode irgendwann. Da bekommt ein Mensch immer mehr Anfälle, wie epileptische Anfälle, kriegt keine Luft. Und es ist immer schlimmer geworden in dem Leben von seiner Frau. Und der war der war gläubig, seine Familie auch. Er konnte nicht so richtig damit umgehen. Er war wirklich, hat zu Gott geschrien, gell, dass Gott doch die Krankheit wegnimmt, dass er seine Frau heilt. Und dann ist er eines Tages mit seiner Familie an den Bergsee gefahren. Also er ist ein Kanadier. Da gibt es schöne Natur. Dann zum Bergsee gefahren, haben sie sich eine Hütte gemietet. Und er hat irgendwie gehofft, dass da irgendwie was Besonderes passiert. Ja. Es war schöne Natur und hat seiner Frau auch gut getan. Aber sie hat wieder einen Anfall bekommen und er war total frustriert. Kinder, die waren unterwegs, da gab es einen Bootssteg und einer von seinen Söhnen, der noch nicht so alt war, den hat er mit seiner Luftmatratze und einem Seil, so 20, 30 Meter Seil am Bootssteg festgemacht. Das heißt, wenn der irgendwie abgetrieben ist vom Wind, dann konnte er sich mit dem Seil wieder an den Bootssteg herziehen. Geniale Erfindung für Eltern, wenn man nicht will, dass die Kinder irgendwie, keine Ahnung, abdüsen, bewusst oder unbewusst. Und als er da wieder am Ufer war und zu Gott gefleht hat und geschrien hat wegen seiner Frau, weil sie wieder so einen Anfall hatte, da ist ihm mit einem Mal ein Bild in den Kopf gekommen von dieser Luftmatratze und dem Seil. Und ihm ist klar geworden, er hat bisher in seinem Leben immer versucht, das Ufer zu sich herzuziehen, weißt du? Den Bootssteg und das Ufer zu sich herzuziehen. Und er hat plötzlich realisiert, das habe ich gemacht. Ich wollte irgendwie, Gott, mach doch das, komm hierher und mach das endlich. Weißt du? Was machen wir da? Wenn wir das Bild vorhin nochmal vor Augen nehmen, unser Ego ist auf dem Thron und sagt, Gott, mach mal. Weißt du, oder? Das machen wir als Christen doch manchmal. So wie die Martha. Gell? Die Martha, die sagt, Herr, meine Schwester hilft überhaupt nicht mit, kümmert dich das gar nicht, ich habe die ganze Arbeit. Sie sagt quasi, sag ihr, dass sie mir helfen soll. Und das machen wir doch oft auch. Wir sagen Gott, was er tun soll. Ist das richtig? Nö. Objektiv schon gleich gar nicht, weil wir wissen ja gar nicht das, was Gott weiß. Und der Phil Calloway hat mit einem Schlag, als er das Bild da mit dieser Luftmatratze und dem Ufer im Kopf hatte, verstanden, dass er selber sich zu Gott hinhangeln muss und bei ihm zu Füßen liegen muss. Das hat er verstanden. Er muss zu Gott kommen, richtig zu Gott kommen. Und nicht Gott vorschreiben, dass er zu ihm kommt und das und das und das macht. Und dann hat er das getan. Und es war mit Sicherheit keine einfache Sache, weil das ist ja, wie gesagt, die Krankheit führt normalerweise zum Tode irgendwann. Und er hat genau das gemacht, hat gesagt, Gott, egal was ist, und wenn jetzt meine Frau auch hier stirbt, ich möchte nicht sauer auf dich sein, ich möchte nicht Schluss dann machen mit dir, ich möchte einfach dir das, die ganze Situation überlassen. Ich möchte sie annehmen, egal wie sie ausgeht, die Situation. Und er hat es gemacht. Und er hat erzählt in diesem Buch, kurze Zeit später kommt ihm ein Gedanke in den Kopf, dass in seiner Gemeinde ein Arzt ist. Den könnt ihr doch einmal fragen, weil der war schon bei unzähligen Ärzten und Krankenhäusern, die alle auf dieses Chorea-Huntington-Syndrom spezialisiert waren. Und keiner hat helfen können. Und er kriegt doch diesen Gedanken, da rufe ich gleich an, nimmt sein Handy raus, ruft den Arzt an, der ist sogar am Telefon und sagt ihm, ja, er hat das schon mal bei jemand gesehen und er hat gesagt, da gibt es eine ganz spezielle Möglichkeit, das zu behandeln. Und man könnte das mal probieren. Das war eine Hormonbehandlung. Das hatten die anderen alle irgendwie nicht gesagt. Er hat das schon mal gehört und schon mal behandelt, wegen einer anderen Krankheit. Und er denkt, das könnte etwas sein. Der fährt mit seiner Frau, seine Kinder heim, geht zu dem Arzt, lässt sich behandeln und die Frau ist geheilt. Verrückt, oder? Verrückt. Hätte früher passieren können, aber er hat Gott vorschreiben wollen, wie es passieren muss. Er hat genau das gemacht, er ist zu Gott gekommen, hat sich zu Gott mit seiner Luftmatratze in dem Seil zu Gott vorgearbeitet und hat gesagt, Gott, mach du. Und ich glaube, das ist der Weg, dass wir Gott in unserem Leben einfach groß werden lassen und ihn machen lassen. Gut, es wird nicht immer so gut ausgehen wie in der Geschichte da. Ich meine, die Christen, die irgendwo jetzt in Irak oder in Saudi-Arabien oder sonst wo irgendwo in Verfolgung sind und sterben für ihren Glauben, wird nicht immer so ausgehen. Aber es wird so ausgehen, wie Gottes Plan ist. Ja, und er ist gut. Der ist gut, auch wenn wir vielleicht Leid erfahren müssen. Aber dann hat es vielleicht einen Grund für andere Menschen, die durch diese Geschichte zum Glauben kommen werden. Amen.